Hallo, ein neuer Kurzinput. Diese Folgen sind recht kurze Folgen zu verschiedenen Themen, vor allem Einsatzarten, bei denen wir vor allem euer Fachwissen einbauen möchten. Wir fragen im Vorhinein euer Fachwissen über Social Media zu einem Thema ab und versuchen es in die Folge einzubauen. Und nicht wie sonst, erst zu erzählen und euch dann um Feedback zu bitten. Abgesehen davon bereitet das eine Person von uns beiden auf und die andere darf es danach kommentieren, ergänzen, in der Luft zerreißen oder für immer den Rand halten. Je nachdem, aber ihr kennt uns, letzteres wird vermutlich nicht vorkommen. Heutiges Thema, Polizeilagen. Wir haben euch gefragt und ich habe gemerkt, ich muss erstmal ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Prinzipiell haben wir als Feuerwehr viel Kontakt zur Polizei, aber sind eben ganz bewusst eine andere Behörde. Es gab Zeiten, da war das nicht so. Im Dritten Reich wurde die Feuerwehr als Feuerschutzpolizei in die Polizei eingegliedert. Da reden wir aber ein anderes Mal drüber. Spoiler soweit, nie wieder. Die Feuerwehr kommt aus einer Demokratiebewegung. Vereinsleben heute aber auch als behördliche Einrichtung, als Exekutive anzusehen, auch bei ehrenamtlichen Strukturen mit öffentlichem Auftrag. Aber die Polizei ist eben schon immer Staatsgewalt gewesen. Tatsächlich mit Waffen und umfangreichen Eingriffsrechten ausgestattet. Und damit unterscheidet sie sich eminent von der Feuerwehr und vom Bevölkerungsschutz, von den Hilfsorganisationen. Um das mal so ein bisschen salopp zu sagen, wir sind die Guten. Im Gegensatz zur Polizei werden wir in der Regel gerufen, wenn jemand uns explizit braucht, unsere Hilfe möchte. Die Polizei muss auch in Konfliktsituationen treten und trifft auf Menschen, die ihre Hilfe nicht wollen. Heißt aber andersherum auch, dass wir nicht mit der Polizei verwechselt werden wollen, weil wir auf das Vertrauen der Leute angewiesen sind, wir uns nicht wehren können, müssen und wollen. Diese Unterscheidung ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig und dann tauchen wir ein. Zum anderen gibt es viele Gemeinsamkeiten. Ja, hoheitliche Aufgaben, Uniform, Blaulicht, besondere Strukturen und Hierarchien und auch im Einsatzalltag teilen wir viele Einsatzstellen. Bei Verkehrsunfällen machen wir technische und rettungsdienstliche Rettungen, während die Polizei den Verkehr absichert, die Ursache ermittelt. Bei Brandeinsätzen löschen und retten wir. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung, Unterbringung, whatever. Bei nicht wenigen Einsätzen ist unsere Abschlusslage Einsatzstelle an Pol übergeben. Und deswegen mal reingehen, welche Einsätze können das so sein? Und manche Einsätze sind vielleicht auch ganz besonders in der Zusammenarbeit. Und da habt ihr mir einige genannt und die fand ich ganz cool, die einmal, also ein guter Überblick. Also einmal Amtshilfe. Behörden haben sich gegenseitig Amtshilfe zu geben. Das heißt, wenn die Polizei unsere Hilfe oder Expertise braucht, haben wir diese zu stellen. So kann es sein, dass wir helfen sollen, beispielsweise auszuleuchten oder Material zur Verfügung stellen. Ihr hattet da so ein Beispiel, dass die Polizei Hilfe braucht bei Öffnen einer Tür. Und hier ist natürlich irgendwie der Eigenschutz ganz wichtig. Also wenn die Polizei schon die Hand an der Pistole hat, während ihr da irgendwie noch an der Tür rumfuchtelt, dann zieht euch zurück. Das werden die in der Regel nicht tun, aber wir können auch nur die Ausrüstung zur Verfügung stellen, ne? Und sagen, hier, so geht das, macht mal. Also hier müssen wir tatsächlich sensibel sein, dass wir hier das nicht zwischen die Fronten kommen, dass wir aber auch das Ansinnen und Vertrauen in uns nicht schwächen. Also für mich steht außer Frage Zugriff über Drehleitern, SEK-BeamtInnen versteckt in einem Rettungswagen, politische Plakate über DLK entfernen. All das kann schon wirklich schwierig sein, wie ich finde. So, genau. Dann, anderer Klassiker, Person droht zu springen. Eine Person möchte in suizidaler Absicht von einem Gebäude, von einer Brücke stehen. Und in der Regel ist hier die Polizei zuständig. Sie soll Gefahren abwehren und die öffentliche Sicherheit und Ordnung herstellen. Insbesondere mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, von denen eine Gefahr für sich selbst oder andere ausgehen, ist die Polizei am Start. Spätestens aber zur technischen Unterstützung, aber auch für die rettungsdienstliche Versorgung und natürlich den Transport ins Krankenhaus sind dann wieder wir zuständig. Also auch hier ist irgendwie eine sehr enge Abstimmung erforderlich. Körperverletzung ist dann so ein nächstes Beispiel. Insbesondere mit Stich- oder Schussverletzungen wären auch so ein Klassiker. Die Situation für alle Beteiligten zu sichern, ja, klar, Aufgabe der Polizei. Aber wer versorgt die Verletzten? Wir. Also diesen Übergang zeitlich, aber auch örtlich, den müssen wir gut abstimmen. Das können wir natürlich auch größer skalieren. Ja, umso wichtiger wird das bei aktiven und dynamischen Lagen. Je nachdem, mit wenn noch Waffen unterwegs sind, ja, Amok- und Anschlagsszenarien, bei der Pol auch oft mit Label, lebensbedrohliche Einsatzlagen genannt, also spätestens da wird das Ganz wichtig. Man kann es natürlich auch wieder kleiner machen und sagen, das Gleiche bei einem SEK-Zugriff in einer Wohnung. Da kann es natürlich auch Verletzte geben, aber es ist örtlich meistens sehr statisch und irgendwie begrenzt auf diese Wohnung, dieses Haus. Ne? Und man kann es aber auch wieder sehr viel größer machen, auch wenn es da vielleicht unter Umständen recht statisch ist. Chemie- und Drogenlabore sind so ein Ding, wo, ne, Bombenentschärfung, all das ist meistens bei der Polizei, wobei nicht in allen Bundesländern. Manche würden auch von USBV, unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung reden, aber auch, genau, die großen Bombenentschärfungen in der Regel, muss ich an der Stelle sagen, bei der Pol. Ja. Und trotzdem Gefahrenabwehr drumherum sichern kann dann wieder was bei uns sein. So. Also ihr habt jetzt ein paar Szenarien im Kopf und jetzt müssen wir mal gucken, was sind so die Sachen, die wir wissen müssen, wenn wir mit der Polizei zusammenarbeiten. Also erstmal, was sind die Herausforderungen? Man muss, glaube ich, der generelle Unterschied, der uns immer wieder vor Herausforderungen bringt, ist, dass die Polizei in der Regel von hinten aus einem Art Leitungsstab, Führungsstab führt, während die Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen in der Regel von vorne führen. Also macht es manchmal schwierig. Dann kennen die wenigsten Polizeien eine Art Ausrückeordnung mit hinterlegtem Aufgebot oder sogar georeferenzierte Alarmierung. Das, was wir aber schon tun. Und das bedeutet, dass oft die Führungsstrukturen und damit die Ansprechbarkeiten vor Ort nicht so ganz eindeutig sind wie bei uns. Ne? Also oft ist der Einsatzleiter, Einsatzleiterin oder bei denen oft die Polizeiführerin genannt, gar nicht vor Ort. Und es gibt nur eine Art Meldekopf vor Ort. Und das muss man natürlich irgendwie erstmal ausfindig machen und vor allen Dingen auch verstehen. Also macht euch vorher Gedanken, wie können wir uns absprechen? Gibt es gegebenenfalls gemeinsame Rufgruppen? Oder kann ich vorher das über Telefon die richtige Führungsebene erreichen, die gegebenenfalls irgendwo im Stab sitzt? Aber andererseits, auf der einen Seite darf man dann nicht zu hoch, ja, ansetzen. Also wenn die irgendwo ganz sehr weit weg sind, dann werden die Infos nicht schnell genug haben. Und auf der anderen Seite, wenn zu niedrig ansetzen, dann würde es zu lange dauern, die alle zu schulen. Ja, also das, genau, gibt es da ja unterschiedliche Erfahrungen. Wir müssen aber herausfinden, wie können wir rote, gelbe und grüne Zonen definieren? Was sind die Bereiche der Pol? Was sind unsere Bereiche? Und wie werden mögliche PatientInnen übergeben, gerade in dynamischen Lagen, in denen wir nicht ganz an das Ort, an den Ort des Geschehens rankommen? Ja. Es gibt immer wieder Versuche, die Polizei in der Erstversorgung und taktischer Medizin auszubilden. Andersherum gibt es Einheiten auch der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, die trainiert werden, in Pol-Umgebungen, in polizeilichen Umgebungen sicher zu arbeiten. Ich will es an der Stelle gar nicht bewerten, möchte aber schon zu bedenken geben, dass es meist nicht die Spezialeinheiten sind, die als erstes vor Ort sind. Weder bei uns noch bei der Polizei. Am Umkehrschluss würde ich sagen, müssen wir sehr breit ausbilden und dann stellt sich zwangsläufig die Frage, ob nicht einfach alle Schuster bei ihren Leisten bleiben. Gute Erfahrungen gibt es zum Beispiel mit Systemen, in denen Materialien zur Verfügung gestellt werden. Also das könnte eine Schnittstelle sein. Ne? Ergo, macht gute Schnittstellenarbeit. Und damit meine ich nicht nur die Kommunikationswege, sondern auch Raumordnung, Materialien, PatientInnen. Investiert in ein gemeinsames Verständnis durch Schulungen, gemeinsame Übungen und dann gerne auch mit den Leuten, die wirklich als erstes vor Ort sein werden und nicht mit irgendwelchen Spezialgruppen. Ja, ihr werdet merken, dass gerade Terminologie ein Ding ist. Wenn die Polizei von Kräftesammelstelle redet, ja, dann meint sie einen Bereitstellungsraum. Was in unserem Verständnis Bereitstellungsraum wäre. Oder Patientenablagen reden die auch ganz oft von taktischer Verletztenversorgung und. Also da gibt es viel, wo wir uns austauschen können. Und genau, zu guter Letzt eine kleine Kontroverse. Ja, wir investieren als, ich mache mal ganz allgemein, nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, gerade sehr viel Energie da rein, dass unsere Einsatzkräfte nicht zum Ereignisort fahren. Ja, bis die Polizei es als sicher deklariert hat, so lange soll dann keiner dahin fahren. Grund ist oft eine Gefährdung für uns. Ja, also beispielsweise eine noch aktive Lage. Ja, da läuft noch jemand rum, so lange will ich da nicht hin, soll die Polizei regeln, ne? Und dann soll die mir irgendwann sagen, so, ist vorbei, ihr könnt kommen. So die Theorie. Oder gar the second hit, ja? Also, es beschreibt die Gefahr, dass dass Anschlagsszenarien so gebaut sind, dass zum Beispiel eine zweite Bombe erst dann detoniert, wenn Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankommt. Und die Angst davor und das Zurückhalten von Rettungskräften sorgt im Zweifel aber für eine erhebliche Verzögerung, gerade wenn zum Beispiel der Kontakt zu Pol nicht gut läuft Oder es eben noch so unübersichtlich ist, dass die Polizei das nicht sagen will. Ja, ist sicher, ihr könnt kommen. Und da fallen mir tatsächlich einige Fälle ein, wo eine solche Verzögerung, wenn sie denn da schon stattgefunden hätte, zu mehr Opfern geführt hätte. Was ich sagen will, Eigenschutz ist gut und wichtig, aber wir können auch nicht alle Eventualitäten abdecken. Ein Restrisiko bleibt da auch. Und das Bild, dass irgendwie am Einsatzereignisort ganz viele Menschen verbluten und zwei Becken weiter zig Einsatzkräfte stehen und auf die Rückmeldung warten, das wäre wirklich fatal. Im Zweifel muss sich also jemand vorwagen. Das ist jedenfalls jetzt gerade meine Überzeugung. Baut also gute Kommunikationswege und bereitet euch vor. Soweit von mir und damit übergebe ich an Sven. Möge er es in der Luft zerreißen.
Ein wunderschönes Hallo auch von mir. Ob das mit dem Zerreißen diesmal klappt, sei mal dahingestellt. Ich werde es versuchen. Allerdings, um nicht aber zu sagen, Thema Amtshilfe. Ja, es gibt Grenzen der Amtshilfe und wir sollten darauf aufpassen, dass unser Kernauftrag dabei nicht verschwimmt. Also wir machen nicht polizeiliche Gefahrenabwehr und nicht polizeiliche Gefahrenabwehr. Dennoch ist es so, dass die anfordernde Behörde, auch ersuchende Behörde genannt, die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Maßnahme trägt. Die helfende Behörde, in dem Fall wir, auch ersuchte Behörde genannt, ist dagegen für die Durchführung verantwortlich. Für die Nerds unter euch § 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das heißt also, der Schutz unserer eigenen Images, unserem Auftrag etc., der steht hier erstmal nicht an erster Stelle, sondern solange die Durchführung mit unseren Grundprinzipien vereinbar ist, dann ist der Weg grundsätzlich erstmal schon geschaffen. Es ist aber dennoch absolut klar, und da hat Carsten auch die richtigen Punkte angesprochen, Verstecke in Rettungswagen, das Tarnen von PolizistInnen, bewaffneten Menschen durch friedliche Menschen, das sollte tunlichst unterbleiben und das stellt uns in unserer Durchführung definitiv weit über unsere Grenze hinaus. Schnittstellen und Zusammenarbeit. Ich kann gar nicht betonen, wie unglaublich wichtig dieses Thema ist. Es ist aber auch nicht einfach. Wir warten erst einmal nicht auf eine Freigabe per se. Natürlich müssen wir den Grundsatz an Eigenschutz sicherstellen. Das definiert allerdings nicht die Polizei. Nicht die Polizei sagt so, jetzt dürft ihr loslegen, da hat Carsten absolut recht, sondern unsere Rechtsgrundlagen begegnen sich auf Augenhöhe und so werden wir das auch tun. Für all die Einsatzleitenden da draußen, schafft euch einen guten Draht, kennt die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet und dann werdet ihr auch an der Einsatzstelle dort gut zusammenarbeiten. Es gibt einfache Fälle, da ist beispielsweise das mit der roten und der grünen Zone sehr ersichtlich, also natürlich rennen wir nicht in eine Schießerei. Es gibt aber auch schwierigere Fälle, gerade wenn die Gefahr etwas abstrakter ist und nicht unglaublich präsent. Und gerade an den Stellen macht diese Grenze nicht so scharf und sagt, mir hat keiner gesagt, es ist sicher, ich gehe da nicht rein. Auf der einen Seite steht die Sicherheit der eigenen Kräfte, auf der anderen Seite allerdings das Retten von Menschenleben, also unseren Kernauftrag. Und das eine kann nicht ganz das andere ablösen. Also auch mit einem noch ungewissen Sicherheitssituationen, wo wir nicht 100% sicher sein können, müssen wir umgehen und müssen trotzdem anfangen zu agieren. Wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, auch wir ziehen Grenzen, so wollen wir beispielsweise nicht, dass PolizistInnen in brennende Häuser rennen, Türen eintreten, Treppenräume verrauchen dadurch oder anfangen Patientenablagen zu managen, aufzubauen, die eigentlich sehr klar durch uns hätten aufgebaut werden können. Anderes Beispiel, um vielleicht so ein bisschen an unsere letzte Kurzinput-Folge anzuknüpfen, dort haben wir gesagt, der Drehleiter gehört die Hausnummer und das möchte ich hier ketzerisch ergänzen und nicht dem ersten und letzten Streifenwagen. Falls PolizistInnen hier zuhören, nehmt euch das gerne einmal zu Herzen. Ja, auch noch eine kleine Sache, wo wir abgrenzen müssen und wo unsere Aufgaben wirklich klar sein müssen, wo ich deutlich mehr Grenze ziehen wollen würde, ist der Berichterstattung und dem, was wir nach dem Einsatz oder auch während des Einsatzes noch dazu sagen, denn die Feuerwehr berichtet, was wir sehen bzw. was wir vorgefunden haben und nicht, was wir vermuten, erraten, glauben oder andere gesagt haben oder tun sollten. Deshalb ist auch diese typische Aussage, die Ursachenermittlung bzw. die Brandursachenermittlung führt die Polizei oder Kriminalpolizei sehr, sehr wichtig. Hier ist eine klare Aufgabentrennung notwendig, denn das ist ganz klar nicht unser Job. Das können wir nicht, da haben wir keine Qualifikationen für und da sollten wir uns auch raushalten. Zu guter Letzt, das möchte ich betonen Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht genau so rübergekommen ist, aber ich möchte einfach betonen, PolizistInnen sind immer KollegInnen. Egal mit welchem Auftrag sie in der Einsatzstelle sind, egal ob die Menschen, die nun mit der zu tun haben, mit der Polizei oder auch gewollt zu tun haben oder auch ungewollt zu tun haben, ob sie die jetzt mögen, ob sie das wollen oder nicht, es ist erstmal immer gut, dass sie da sind. Und wir sind immer KollegInnen und bearbeiten diese Einsätze gemeinsam. Und daran sollte sich auch nichts ändern. Erst recht nicht durch irgendetwas, was wir jetzt hier gesagt haben.